Radio Horeb 92.4. Guten Morgen München, das Tagesgespräch.
Gestern vor einem Jahr herrschte nicht nur unter den Katholiken tiefe Trauer, sondern fast die ganze Welt hielt inne und gedachte eines großen Papstes, der von Gott nach Hause gerufen wurde. Johannes Paul II. Hatte sich durch sein Wirken wie kaum ein anderer Respekt unter Politikern, aber auch bei den Vertretern anderer Religionen verdient gemacht. Und nicht vom ungefähr kamen schon kurz nach seinem Tod die Forderungen nach einer sofortigen Seligsprechung auf. Heute Abend um 17.30 Uhr feiert Papst Benedikt XVI. Einen Gedenkgottesdienst für seinen beliebten Vorgänger. Aber nicht nur sein Wirken als Papst, sondern auch seine Leistungen als Philosoph und Dichter wurden vor zwei Wochen auf einer Fachtagung im Bergisch Gladbach herausgestellt. Der Religionsphilosoph Professor Jörg Splett hob dabei die Bedeutung des ethischen Denkens von Karol Wojtyla hervor. Professor Splett war nach seiner Promotion Assistent von Karl Rahner. Seit 1971 lehrt er Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main und zugleich als Gast an der Hochschule für Philosophie hier in München. Mit ihm konnte ich über die Leistungen und das Wirken von Johannes Paul II. Sprechen. Herr Professor Splett, was war das Besondere an Johannes Paul II.? Was machte ihn zu einem so großen Papst?
Sicher einfach seine Persönlichkeit. Es kommt dazu, dass er so ein langes und intensives, also Pontifikat geführt hat, aber vor allen Dingen diese Verbindung von einer ungemeinen Vitalität und Kraft, von einer tiefen Frömmigkeit, einer großen Intelligenz und einem massiven Posten an Mut und Durchsetzungskraft. Das gilt sowohl für innerhalb der Kirche, wo er ja sich immer wieder gegen auch Widerstände und Ablehnung einfach durchgesetzt hat, wie außerhalb der Kirche, vor allen Dingen natürlich in der großen auch politischen Welt und in der Wirksamkeit nicht bloß auf den Ostblock, sondern auch nochmal in der westlichen Welt. Man könnte ja wirklich eine ganze Reihe von Diktatoren zusammenzählen, die im Gefolge von seinen Besuchen gestürzt worden sind.
Sie sagen, Karol Wojtyla habe in den 60er Jahren Abstand von der klassischen Tradition nach Aristoteles genommen. Wo hat er andere Ansichten als dieser große Philosoph?
Also da kann ich mich auch berufen, außerdem noch auf seinen Hauptschüler und Nachfolger, den Tadeusz Stycienie, der das auch also deutlich so gezeigt hat. Darf noch einen Schritt zurückgehen. Karol Wojtyla war ja durch zwei Philosophen geprägt in seiner Philosophie, seiner Ethik. Scheler und vorher Thomas von Aquin. Und bei beiden hat er Anfragen gehabt. Auf beide bezieht er sich, beide setzt er ein, aber beide kritisiert er auch. Und bei Thomas, in seinem Rückgriff auf Aristoteles, kritisiert er Folgendes, dass er sagt, er kann nicht richtig einsehen, dass man als Basis der Ethik das Streben nach dem Glück ansetzt. Das ist aristotelisch und von dort her auch übernommen worden von der ganzen klassischen, auch christlichen Philosophie und Ethik, zu sagen, der Mensch strebt mit Naturnotwendigkeit, das kann er gar nicht anders, nach dem Glück. Und da sagt, das sieht er nicht richtig ein, man müsse ausgehen von der sittlichen Erfahrung. Und in der sittlichen Erfahrung bestreitet er einfach, dass es in der ersten Linie ums Glück geht. Sondern es geht darum, dass man das Richtige tut. Er bringt zum Beispiel ein Beispiel, Stycienie zitiert das auch, dass er sagt, wenn zwei Freunde sich überlegen, ob man einem unheilbaren, kranken, gemeinsamen Freund die Wahrheit sagen soll oder nicht, dann sagt er, dann fragen man jetzt nicht, ob ich dabei glücklich werde oder nicht, sondern die fragen einfach nur, was ist richtig und was dürfen wir tun, was sollen wir tun, was hilft diesem Freund und was ist uns geboten im Blick auf die Wahrheit. Also sagt er, ich muss von diesem Sollensanspruch im Gewissen ausgehen und nicht von dieser grundsätzlichen ontologischen Ausrichtung auf das Glück. Also die Erfahrung des sittlichen Sollens, könnte man kurz so sagen, spricht für die Ablehnung eines Ethikmodells, das an den Anfang das letzte Ziel stellt.
Welche Bedeutung hat jetzt das für dieses ethische Denken, für die Philosophie und den Glauben im Allgemeinen?
Zunächst mal ist es innerhalb der Philosophie eben so, also die Basis der Ethik innerhalb der Philosophie, die ja klassischerweise auch von den Griechen her nicht eigentlich im Zentrum steht, sondern macht man ja erstmal Metaphysik und Ontologie und dergleichen. Und dann ist das andere, wie soll ich sagen, eine praktische Anwendung. Während wir dann im vorigen Jahrhundert den großen Philosophen Immanuel Levinas hatten, der sagt, die Ethik ist die Basis von allem und jedem. Vielleicht könnte man das auch für die Antike auch ein bisschen sagen. Da hat doch jeder Philosoph, der auf sich hielt, mal ein Buch geschrieben über das glückliche Leben oder so ähnlich, oder das gelingende Leben. Also die Ethik, die steht dahinter dann nochmal die Anthropologie, die Lehre vom Menschen, für den Philosophen und dann, ich meine, auch den Seelsorger und Papst im Zentrum und Vordergrund. Seine erste Enzyklika hieß ja auch Redemptor Hominis und der Weg der Kirche ist der Weg des Menschen und so. Diese Gedanken, die er dort hatte, ist für ihn ganz zentral. Und jetzt ist ja die Frage, denke ich den Menschen in erster Linie, das hat mich eben auch bei ihm so fasziniert, weil ich die auch immer so gesehen habe, die Ethik, wenn ich das einfach so sagen darf. Er sagt, soll ich den Menschen ursprünglich als einen denken, der zum Glück unterwegs ist? Oder soll ich ihn nicht als einen denken, der gerufen ist zur Antwort auf die Frage, sei gut, gib der Wahrheit die Ehre, verwirkliche den Auftrag Gottes, um es gleich so zu sagen?
Karol Wojtyla war ja aber, bevor er Seelsorger und Priester geworden ist, vor allem Schauspieler und Dichter. Er hat ja auch später nochmal einen Gedichtsband aus seiner frühen Zeit als Papst veröffentlicht. Merkt man in seinen Gedichten und in seinen Werken als Schauspieler auch schon seine philosophischen Ansätze?
Ich meine, dass man das sehr gut merkt, dass das eigentlich mit drin ist. Er hat tatsächlich sehr früh damit angefangen, als Junge sich schon engagiert, erstmal mitgeholfen in so einem Laientheater. Er hat dann im Gymnasium eine ganze Reihe von Stücken immer gespielt und wenn andere ausfielen, auch deren Rolle mit. Er war sein Freund und Lehrer, der Mieczysław Kotlarczyk, der dann auch sich da durch die Fronten geschlichen hatte und dann in derselben Wohnung wohnte in Warschau. Der hatte die Idee von einem Theater des Wortes. Es waren ja keine Kulissen möglich, man konnte kein Theater aufführen in diesem Sinn. Es war auch nicht eine reine Rezitation, aber das im Zentrum stand eins und allein das Wort. Und aus dieser Not haben die eine Tugend gemacht. Der hat ein ganzes Programm dazu entworfen, worüber dann auch später, als er schon in Kardinal war, auch dann die Schriften von seinem Freund eingeleitet hat und begründet hat. Also es geht wirklich um das Wort und da schreibt in einem dieser Rezensionen Wojtyla dazu, es geht um das Wort und es geht um den Gedanken. Es gibt keine Handlungen, sondern die eigentlichen Handlungen sind die Probleme in einem solchen Theater. Und dasselbe in seiner eigenen Lyrik. Man kann dort zeigen, denken Sie an so Theaterstücke wie von dem Laden des Goldschmieds oder so. Er bringt seine eigentliche Anthropologie, er bringt seine Theologie und in der Anthropologie ist es ja vor allen Dingen dann immer wieder gerade auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau, das ja für ihn ganz zentral war in der Anthropologie. Denken Sie an diese lang durchgeführten Mittwochsaudienzen, wo er das darlegt, die werden dort dargestellt und behandelt, während man sagen kann, dass in der Lyrik, vor allen Dingen in der früheren Lyrik, stärker seine eigenen Probleme auch als Seelsorger behandelt sind. Der erste Text von ihm ist so etwas wie den Glanz des Wassers. Da geht es darum, um die Geschichte Jesus am Brunnen mit der Samariterin. Und wenn man diese Texte liest, dann setzt sich eigentlich dieser junge Pfarrer und Seelsorger gleich mit der Frau am Brunnen, die hier von Jesus Christus berührt wird, gerufen wird und dann ihn zu den anderen Samaritern bringt und die Samariter zu ihm bringt. Also diese Dimension der Vermittlung, die dort hineingehört, da sieht man, wie er hier wirklich seine eigenen Themen auch hineinbringt. Und schließlich hat er ja ganz am Schluss nochmal, nach langen Jahren des Schweigens, was man auch verstehen kann, denn wie weit soll ein Papst Gedichte veröffentlichen, wenn alles, was der macht, ja eigentlich zu seinem Lehramt gehört. Aber jetzt hat er gedacht, sozusagen so im Auge auch des Todes, jetzt soll das auch nochmal da sein und legt dann dieses Triptychon vor, wo er sich ja auseinandersetzt mit den Bildern in der Sextina, mit diesen Fragen und eben sagt, hier, da sollen die Päpste das doch sehen, das jüngste Gericht und diese Begegnung mit Gott und Adam, das ist für ihn auch mal ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Und es war ein schmerzliches, ein ganzes Nachtgespräch mit Kotlarczyk, dass er sagt, nein, also ich bin doch nicht zum Schauspieler berufen, ich gehe jetzt ins Untergrundseminar zum Bischof. Aber die Verbindung ist geblieben.
Karol Wojtyla musste ja auch zuerst das Regime der Nationalsozialisten und später dann der Kommunisten erleiden. Inwieweit, glauben Sie, hat dies sein späteres Handeln geprägt, vor allem in Bezug auf seine große politische Anteilnahme?
Ich meine, einmal hat es geprägt einen Gedanken bei ihm, der sich durchzieht, und das schreibt er schon als Junger an Kudlaczyk einmal, dass er sagt, aus dem Leiden kommt eigentlich die Kraft und das Leben. Das ist ein Punkt, wo ich mir sogar erlauben würde, das ein bisschen zu diskutieren. Ist es wirklich das Leid, das erlöst, oder ist es nicht die Liebe, die halt in dieser Welt leiden muss? Aber das ist ein Punkt, der ihn sicher ganz tief erfüllt, auch mit dem Gedanken, also zuerst ist die Mutter sehr früh gestorben, dann sein älterer Bruder, der Arzt war, der dann auch für ihn sehr wichtig war, und dann eben plötzlich der Vater. Also dieser Gedanke des, und die Unterdrückung, die Lebensgefahr, die all dem war, das war ein Punkt. Der zweite Punkt war, dass er in dieser ganzen Unterdrückung sicher seinen Mut gestählt hat, denn er war dort engagiert in einem sogenannten Rosenkranzkreis, die haben sich untereinander getroffen, das war alles ja unter Lebensgefahr, sowohl unter den Nazis wie nachher nochmal unter den Kommunisten, und von dort her dieser Mut, man muss einfach Wege finden, wie man das dreht, wie man Sachen macht, was ja auch ganz wichtig war nachher, wie bringe ich da Botschaften zur Solidarność dorthin, wie werden dort Dinge also gemacht, konspirativ gearbeitet und all die Dinge. Das hat er gelernt und alles eingesetzt.
Und worauf führen Sie seinen großen Erfolg in seinem politischen Handeln? Weil keiner Papst vorher hatte ja so viel Einfluss auch auf politische Entscheidungen wie er.
Er hat von dort her diesen Umgang mit diesen Leuten gelernt. Da ist er ja hineingewachsen, sodass er weiß, was man dort machen kann, wenn man nur standhält. Zum Beispiel hat er selber ja da durchgesetzt, also diese Kloster da in, die Kirche, die er da gebaut hat, dann hat er durchgesetzt, dass es wieder Prozessionen geben konnte oder so Geschichten. Einfach zu wissen, was kann man, wenn man energisch und mutig dran bleibt, aber auch realpolitisch zugleich und mit Ausnutzen aller Tricks und Schwächen wirklich durchsetzen. Sowas einfach wissen und dann auch, fast ja wie gesagt, schlitzohrig und klug einfach durchzuführen, das war sicher eine Seite, die hier zu diesem unbedingten Mut nochmal dazu kam, dass er das machte. Und dann war er offenbar wirklich davon überzeugt, von diesen Dingen. Man kann das erzählen, weil es der Kardinal selber erzählt hat, der Kölner Kardinal Meißner. Der sagt, als es darum ging, er sollte damals nach Köln kommen. Und er wollte nicht von Köln weg. Er sagt, jetzt habe ich gerade den Leuten gesagt, bleibt hier im Lande und geht da nicht weg. Und jetzt soll ich weggehen? Das geht doch nicht. Und ist nach Rom gefahren und hat eine Audienz beim Papst sich erbeten. Hat die auch bekommen, in Castelgandolfo im Sommer. Und dann sagt er, erzählt er das zu dem Papst so, hat den Atem angehalten, was wird der sagen? Und sagt, ich muss Ihnen das so sagen, so und so. Also ich kann da eigentlich nicht. Und dann hat der Papst gesagt, Sie werden nur der Erste sein von der ganzen Reihe Leute, die da jetzt weggehen. Das bricht alles zusammen. Und dann hat Meister gesagt, der hat den Atem angehalten, ja, woher wollen Sie das denn wissen? Ist das Ihr Geheimdienst oder so? Und dann hat Karol Wojtyla mit dem Finger nach oben gezeigt, hat gesagt, da oben.
Er war ja auch ein großer Marienverehrer, Karol Wojtyla. Sie haben eben den frühen Tod seiner Mutter angesprochen. Führen Sie darauf dies zurück?
Ich meine, nur zu einem Teil, denn Polen hat immer Maria verehrt, also der polnische Katholizismus gehört da ganz wesentlich hinein, aber sicher hat das bei ihm noch dazu beigetragen, dass das hineingehört. Als er dann in Jerusalem war, bei dem Besuch der Mauer, da hatten ganz gezielt, wir haben heute die Unterlagen ja auch da, die sind ja nachweisbar, also in der sogenannten Desinformationskampagne der Geheimdienste, um so einen Versuch, den Papst so darzustellen, als in etwas, also unbedarften polnischen Seelsorger, der da bloß Maria im Kopf hat. Und dann hat man diese anderen Dimensionen, dass er ein großer Philosoph ist und all die Dinge überhaupt nicht mehr gesehen und hat versucht, das so zurechtzudrehen, während das bei ihm ja eingebettet ist in eine ganz ausgeführte auch Theologie und wo das hineingehört, in dem Menschen, der zu antworten hat, der in dieser Korrespondenz steht. Fast möchte ich wieder anknüpfen an das, was wir eingangs über die Ethik gesagt haben, der Mensch als Wesen der Antwort, nicht? Wenn man das hineinnimmt, das ist eben im Fiat vollendet. Im Übrigen verstehe ich sowieso nicht diese merkwürdigen Schwierigkeiten, die wir uns ja leider hier inzwischen in Deutschland eingehandelt haben, offenbar, weil wir meinen, man müsste im Namen der Ökumene von allem anderen schweigen. Wie kann ich eigentlich also wirklich eine persönliche Freundschaft und Liebe zu Jesus haben und seine Mutter ist mir gleichgültig? Das kann doch überhaupt nicht sein.
Kein Papst vor Johannes Paul II. Hatte auch so viel Ansehen bei der Jugend. Und das, obwohl er ja eigentlich Glaubensgrundsätze vertrat, die nicht dem Zeitgeist und dem Lebensstil vieler junger Menschen entsprachen. Was machte ihn dennoch so beliebt?
diese ungemeine Begabung, also erstmal keine Begabung, sondern seine Authentizität, wie man so schön sagt. Also er meint es einfach ehrlich. Damit will ich ja jetzt nicht sagen, dass unsere anderen Bischöfe oder so da schwindeln oder so etwas, aber ich glaube, dass ich da niemandem zu nahe trete, wenn ich erstmal sage, oft merkt man nicht so deutlich, dass das wirklich deren persönliches Herzensanliegen ist, sondern es hat schon ein bisschen die Sprache hinein, manchmal so etwas Salbungsvolles oder Abgehobenes oder so etwas, wie man das immer schon kennt. Während hier die Leute unmittelbar merkten, da kommt ja auch seine unglaubliche schauspielerische Begabung, das kann man durchaus so sagen, auch seine Weise, sich inszenieren zu können und mit der Freude daran mit dazu, dass er das auch rüberbringen konnte, dass ihm das unmittelbar selber ein Herzensanliegen ist, dass er schon weiß, wie das da in denen aussieht und stimmt, aber dass er sie zugleich respektiert und sagt, ich verlange das trotzdem von euch.
Sagt der Religionsphilosoph Professor Jörg Splett über die Leistungen und das Wirken von Johannes Paul II.